Bei mir zu Gast ist der Thierry Urwiler.
Hi, Duri.
Man muss sagen, wieder einmal.
So ist es.
Wir haben das ja Anfang Sommer einmal gesehen.
Ja, genau.
Da sind wir ins Weisse Rössli wunderbar zu Nacht gegessen.
Ausgezeichnet gewesen.
Dort haben wir erstens bewiesen, dass man mit viel Wein auch noch gerade Sätze machen kann.
Ja, genau.
Zumindest du.
Ja, mag mich nur erinnern.
Und du hast mir dort erzählt, dass du an einem Buch bist, in der Endphase.
Ja, richtig.
Wann kommt es endlich?
Also,
ich weiss, wenn man meint, man sei fertig, ist man höchstens bei 80%.
Nein, wir sind tatsächlich fertig. Also zumindest auf unserer Seite. Der Verlag hat jetzt noch etwas vor, nämlich den Druck. Der ist wahrscheinlich schon voll im Gang, weil, so was meine letzte Ankündigung angeht, hat das Mitte, Ende August, hat das so ein bisschen in die Regale reinkommen. Also von dem her ist wirklich jetzt fertig. Wenn ich gerade die Welt untergeht, dann haben wir das bald physisch in der Hand.
Und warum ein neues Buch?
Ja, warum ein neues Buch? Das ist eigentlich der simple Grund, ist, dass es so etwas wie das wie noch nicht gibt.
Oder zumindest man möchte vielleicht schon sagen, was es ist.
Das ist es so, das haben wir eigentlich vergessen. Es ist so ein interdisziplinäres Buch zur Schnittstelle Strafrecht, Psychiatrie und Psychologie. Und wir haben dort so ein bisschen gemerkt, dass es eigentlich, wenn man so ein bisschen in die Bücherlandschaft schaut, das letzte so interdisziplinäre Werk vor über 20 Jahren hat gegeben.
Wie hat denn das geheißen?
Das war so ein Violett auch. Also ich könnte im Fall jetzt gerade den Titel nicht mehr sagen vom Buch. Das ist auch von einem Psychiater und von einem Jurist geschrieben worden. 1999 rausgekommen. Das kann ich auch noch ausfindig machen. Nein. Können wir in die Shownotes tun. Und durch das ist es halt einfach schon eine gute Zeit zurück und ist ihre Aktualität nicht mehr ganz so wirklich gegeben. Und auch mit Blick auf das rechtliche Rahmenmodell haben sich natürlich ganz viele Sachen geändert. Das Sanktionenrecht ist ein paar Mal revidiert worden. Und durch das ist eigentlich der Bedarf immer gewesen, wieder mal etwas zu schreiben. Klar hat es auch andere Sachen gegeben. Also es gibt die interdisziplinären Kommentierungen im Basel-Kommentar, die total wertvoll sind, die auch in der Erarbeitung von unserem Buch sehr viel Nutzen gegeben haben, um dort ein bisschen die wissenschaftlichen Grundlagen zu erschliessen. Aber so eine Art One-Stop-Shop für Leute, die in dieser Schnittstelle arbeiten, hat es eigentlich in der jüngeren Vergangenheit wenig gegeben.
Aber was ist so, wenn die Grundidee in einem Satz zusammenfasst ist?
Schauen, ob man es auf einen Satz runterbrechen kann. Also die Grundidee ist eigentlich, dass man ein Buch hat, das möglichst sämtliche Fragen beantwortet, die in der Schnittstellenarbeit von Strafrecht, Psychiatrie und Psychologie kann beantworten. Und das sowohl für Leute, die psychiatrisch-psychologischen Hintergrund haben, als auch Juristinnen und Juristen, die mit dieser Materie zu tun haben. Das ist eigentlich so das primäre Motiv war, um das Buch zu verfassen.
Jetzt hast du vorher gesagt, wir Autoren. Wer sind denn die Autoren?
Genau, das ist der Marc Graf, das ist der Henning Hachtel und das ist der Jérôme Endras, also nicht mir noch. Der Marc Graf und der Henning Hachtel, das sind beides Psychiater von der UPK Basel. Und der Jérôme Endras, der ist Psychologe, der ist auch der Leiter von der Hauptabteilung Forschung und Entwicklung, dort, wo ich ja auch momentan arbeite. Und in diesem Verbund haben wir nachher versucht, uns da möglichst interdisziplinär an die Materie hineinzuwagen.
Und warum waren wir vier?
Das ist so ein bisschen historischer Zufall, kann man glaube ich sagen. Also es ist so, aus der Luzerner Zeit ist die Idee entstanden, dass man so ein Buch schreiben könnte. Und das hat dazu geführt, dass man nach und nach hat versucht oder anfangen versuchen, über so eine Buchidee zu diskutieren. Und dann haben wir nach und nach die Gedanken ein bisschen konsolidiert und sind dann einmal zum Entschluss gekommen, das wäre doch cool, wenn es so ein Werk gäbe. Am Anfang war es noch ein bisschen kleiner dimensioniert angedenkt gewesen. Also haben wir so gedacht, so vielleicht 500-600 Seiten, etwas in diesem Range. Und als wir dann mal angefangen haben, hat es ein bisschen ausgewuchert und jetzt sind wir geringfügig länger geworden.
Und wie weit ist die Idee zurück?
Die Idee geht, also so der richtige Startschuss kann man glaube ich sagen, ist 2016 gewesen, aber die Gedanken dazu, die sind schon vorher rum gewesen. Aber ich würde sagen, ab 2016 hat man eigentlich intensiv an diesen Texten arbeiten. Und ich würde sagen, so in den ersten 3-4 Jahren ist sicher ein grosser Schwerpunkt von dieser Arbeit gewesen. Also da hat man Entwürfe geschrieben, hat die zwischen allen Autoren zirkulieren lassen, hat dann intensiv diskutiert über Inhalte, über wie man gewisse Methodenkonflikte auflösen oder diskutieren. Und das ist nachher, hat sich ein bisschen die Länge gezogen, weil es halt einfach sehr viel Text war. Und dann, nicht zuletzt natürlich auch, wenn man über so einen längeren Zeitraum tätig ist, dann gibt es einfach schlicht auch Rechtsprechungsentwicklungen. Und dann muss man das neu einordnen, schreibt man gewisse Kapitel neu. Das zieht dann das Ganze ein bisschen die Länge.
Jetzt sind ihr vier. Also wir haben zwei Psychiater. Dann haben wir, ich weiß nicht, den das ist das ein Psychologe?
Psychologe, genau.
Und du bist als Jurist, aber arbeitest auf der Seite Juve, also
Justiz
und Wiedereingliederung. Warum haben wir keine Praktiker reingenommen, wie Richter, Staatsanwalt oder Verteidiger?
Ja, das ist eigentlich in dem Zeitpunkt wie noch gar nicht diskutiert worden. Ich finde das eigentlich auch noch ein spannender Gedanke. Also das ist etwas, wo man total legitim kann fragen kann, warum was man es nicht noch einmal breiter aufstellt. Und ich glaube, das sind auch so Gedanken, wo man sich ruhig machen kann für eine zweite Frage. Dass man sagt, hey, gibt es da irgendwie noch Perspektiven, die könnten einfließen, die spannend wären, die jetzt noch nicht abgebildet sind. Und das sind auch Sachen, die wir erhoffen, dass die uns dann so wie zurückgemeldet werden. Also wir haben so eine E-Mail-Adresse für das Buch, auch im Vorwort, wenn es mir recht ist, abgeschrieben, wo man uns genau solche Ideen eben kann zurückmelden kann. Und dann können wir das im Autorenkreis dann, mit Blick auf eine anfällige zweite Auflage diskutieren.
Ich meine, du, wo mir von dieser Buchidee erzählt hast, das ist wahrscheinlich ein Jahr her oder noch länger. Ich meine, ich bin ja sofort aufgesprungen an die Idee an sich und dachte, hey, das braucht so spannend. Jetzt, ich würde gerne das Buch nachher mal näher mit dir besprechen, wenn es dann mal draußen ist und ich mal reinschauen können.
Ja, sicher.
Jetzt einfach so im Vorab. Was ist das Beste, wenn man so ein Buch schreibt?
Also das Beste nicht für die Autoren, meinst du? Also. Was für einen selber, wenn man also eins dran geht. Ich glaube, wirklich das Allerbeste von dem Ganzen war der intensive Austausch, den wir im Autorenkreis hatten, wo wir diverse Fragen kreuz und quer diskutieren konnten und auch realisieren, was die andere Seite überhaupt meint. Ich glaube, teilweise sind ganz viele komplexe Fragestellungen nur dann auflösbar, wenn man mal begreift, wo eigentlich das Missverständnis liegt. Und für mich persönlich, aber da kann jetzt jeder Co-Autor für sich selber sprechen, ist das die wirklich grösste Freude am Arbeitsprozess gewesen. Zu realisieren, okay, das, was wir jetzt vielleicht in unserer Disziplin, also im juristischen Denken, das hat vielleicht der und der Ansatzpunkt, der psychiatrisch, psychologisch gar nicht so nachvollziehbar ist, und dann das in ein Gesamtgefüge hineinbringen, das hat mir eigentlich die grösste Freude gegeben im Arbeitsprozess.
Ja, und ich glaube, man kommt deutlich tiefer, weißt, weil man es mal reflektiert, abschreibt, dann in den Diskurs geht, dann erst kann Missverständnis oder falsche Auslegungen auflösen und dann auf einer höheren Basis sich damit auseinandersetzen.
Ja, total. Also ich finde, dort gibt es ein gutes Beispiel, wo wir so in intensiven Diskussionsprozessen angeschaut haben. Es geht so zum Beispiel um Beweismittel, die Willensfreiheit könnten ausschalten, so die ganzen neurobiologischen Beweismittel. Und da haben wir ja aus der juristischen Warte gesagt, das ist eher für uns juristisch schwierig, weil wenn wir die mal zulassen im Verfahren, dann bringt das Aussage- und Mitwirkungsverweigerungsrecht wie nicht mehr. Und in dem Sinn ist ja das etwas, wo wir sagen, das ist im Rahmen von der Verwertbarkeit für uns eigentlich ausgeschlossen. Und wir können es aus prinzipiellen Gründen nicht zulassen, nicht als Entlastungsbeweis, weil wenn du den nicht brauchst, dann hast du halt einfach wieder den Zirkelschluss, der da drüben ist. Und das ist für uns ja etwas sehr Selbstverständliches, so zu sagen. Und dann ist auf der anderen Seite so das Argument gekommen, der gesagt, ja, ich kann das nachvollziehen, aber es ist nicht unsere ganze Beweiserhebung eigentlich auch latent täuschend. Also wenn wir eine empathische, freundliche Gesprächsatmosphäre herstellen, dann bauen wir ja auch darauf, dass es beim Gegenüber eine größere Öffnung herbeiführt. Der Prozess ist durchaus auch unbewusst. Also wir schalten durch das ja in einem gewissen Maß auch die Willensfreiheit beim Gegenüber aus. Und
wir wirken zumindest auf die ein.
Oder wirken auf die ein. Und mit dem Resultat, dass ein bisschen böse gesagt, dann vielleicht einfach bei Personen mit ein bisschen ausgebauteren Ressourcen weniger Glück hast mit dieser Strategie als mit Personen, die vielleicht ein bisschen weniger gute Ressourcen haben, um solche Strategie auch zu erkennen. Und durch das haben wir wie erkannt, dass so die Frage, was ist noch erlaubt und was ist nicht erlaubt, ist viel dimensionaler. Es ist nicht so kategorial. Das eine ist logischerweise unzulässig, das andere ist logischerweise zulässig, sondern es ist eigentlich so ein normativer Cut-off, wo wir sagen, das wollen wir jetzt nicht mehr. Und das andere lassen wir wie als sozial adäquat noch zu, aber ohne, dass das irgendwie könntest, mit einer Linie abtrennen. Und das waren so Diskussionen, die wir viele, an vielen Orten in diesem Buch haben geführt und haben gemerkt, das ist eigentlich durchaus wertvoll, dass man mal realisiert, hey, was sind überhaupt die Anknüpfungspunkte von diesen Diskussionen und wie belastbar sind die? Und genau, das ist das, was auch sehr viel Spass gemacht hat.
Ich möchte nur noch nachschieben, du bist vorher mit dem Beispiel freundlich zugewandt, Einvernahmen durchzuführen. Ja. Also das Hauptdruckmittel ist natürlich die Haft.
Klar, ja genau,
auch das ist ein Faktor. Und dann auch noch in Kombi mit einem Strafbefehl, mit einem abgekürzten Verfahren.
Absolut.
Da kann man unglaublich viel Druck aufbauen.
Ja, genau, genau.
Jetzt zurück zum Buch. Wie hast du dir denn Zeit freigehalten, um das zu schreiben?
Ja. Also das mit dem Zeitfreihalt war doch ein Thema gewesen. Also es hat eine Phase gegeben, wo das sehr, sehr, sehr arbeitsintensiv war. Also zum einen habe ich noch einen Moment am Lehrstuhl gearbeitet, wo wir ins Projekt reingestartet sind. Dort hatte ich auch einen Teil von dieser Zeit frei gehabt, um an diesem Projekt zu arbeiten. Und dann ist sehr, sehr, sehr viel Zeit halt einfach Abende, Wochenende, an freien Tagen draufgegangen für das ganze Schreiben.
Also wie hat denn dein Umfeld auf das reagiert?
da müsstest du jetzt mein Umfeld fragen.
Gern.
Aber es ist, sagen wir mal so, es hat durchaus Phasen gegeben, wo mir zurückgemeldet wurde, was es schön wäre, dass man sich wieder ein bisschen häufiger würde sehen. Und ich habe das rückblickend total nachvollziehen. In dem Moment habe ich gefunden, die begreifen das einfach nicht, ich muss das jetzt machen. Das war doch das.
Ich frage jetzt so neugierig, weil ich habe mich diesen Sommer auch abgekoppelt, einen Monat nur, um mal ein Projekt anzudenken. Man kommt ja nicht sehr weit in einem Monat.
Ja.
Und eben, ich habe dann so gemacht, E-Mail-Response, bis Ausland gegangen, ich habe das Natel abgestellt. Einfach so ganz vehement ein Wagenbuch aufgebaut, dass man einfach zu einer Ruhe kommt, zu einer reflektiven Zeit.
Ja, also das war sicher ein Faktor gewesen, würde ich sagen. Du bist natürlich noch viel vielfältiger eingebunden als praktizierender Anwalt mit laufenden Verfahren und so weiter. Ich meine, in der Zeit, in der ich gestartet habe, lernst du, bist du noch nicht so breit eingeflochten, dass deine Verbindlichkeiten in alle Richtungen so vielfältig sind. Also das macht es sicher auch einfacher, um mit etwas zu starten. Und dann hat es natürlich einfach auch so Prozesse gegeben, wo ich einfach sehr früh angefangen habe. Also ich habe irgendwie halb sechs angefangen und zum Teil halb bis in die Nacht und dann hast du auch deine Ruhe.
Ja, ja, die Tage werden einfach so lang. Wie hat denn dein Kühlschrank ausgesehen?
Also mein Kaffeekonsum war nicht an einem guten Ort, das kann man sicher sagen. Aber ich würde sagen, es ist eigentlich sehr ausgewogen, weil ich glaube, sonst machst du es nicht so lange. Also ich würde meinen, dass in dieser Zeit vielleicht doch noch die eine oder andere Süßigkeit mehr dazu ist gekommen, weil du einfach noch ein bisschen die Energie gebraucht hast in den späteren Abschnitt des Tages. Aber im Großen und Ganzen würde ich sagen, habe ich nicht irgendwie meine Ernährung umgestellt oder dergleichen, sondern ja, grosso modo gleich gehalten.
Sehr super spannend. Ich schlage vor, dass wir in einem weiteren Podcast den Arbeitsprozess noch mal näher anschauen.
Ja, sicher, das ist doch gut.